Viele glauben, dass Kunst von Funktionalität getrennt sei, aber ich glaube das nicht. Kunst wirkt anziehend auf den Empfänger. Sie kann begeistern, ermuntern, aber auch verstören oder deprimieren. Und ob Kunst schön ist, hat dabei nur eine nebensächliche Bedeutung. Kunst hat eine Funktion, und zwar den Empfänger zu bereichern. Und manche Menschen finden bestimmte Kunstwerke mehr bereichernd als andere. In dem Sinne gibt es kein richtig oder falsch.
Kreativpotenziale?
Herzlich willkommen zum Online-Impulsvortrag. Ich bin Anna-Caroline Weber, Kulturwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Tanz und digitale Medien und Tanzvermittlerin. Ich freue mich sehr darauf, Ihnen heute einen Input zu dem Thema kreative Unterrichtsgestaltung und künstlerisch-kulturelles Lernen in Theorie und Praxis zu geben. Diese Zugänge zu künstlerischen Arbeiten verlangen eigentlich immer zunächst eine Auseinandersetzung mit ästhetischen Erfahrungen. Ästhetische Erfahrungen im Sinne von sinnlichen Erfahrungen, also von etwas, was ein körpernahes, sinnliches Lernen eigentlich als Grundvoraussetzung mit sich bringt. Nun, jetzt haben wir uns mit künstlerischen Verfahren beschäftigt. Wir haben angeschaut, welche unterschiedlichen Ebenen es in der Auseinandersetzung mit künstlerischen Arbeiten geben kann. Und jetzt kommen wir zu dem, was kulturelle Bildung und künstlerische Verfahren eigentlich initiieren wollen. Sie wollen nämlich Perspektivwechsel initiieren, wie das Dirk Stute und Gisela Wilbing deutlich darlegen. Über den Einsatz von künstlerischen Verfahren im kulturellen Lernen soll Reflexion erlebt werden. Es soll Selbstwirksamkeit erfahren werden, es soll Motivation verspürt werden und Partizipation erlebbar werden. Wir wollen uns an Stärken orientieren und Aneignung praktizieren. Schauen wir uns doch so einen Perspektivwechsel einmal ganz konkret an. Ich habe Ihnen ein Video mitgebracht, auch aus einem Seminar an der Universität Bochum, in dem die Studierenden dazu aufgefordert waren, in einem dreischrittigen Prozess, der bestand aus den unterschiedlichen Bereichen des Sammelns, des Produzierens und des Vermittelns, über einen mehrmonatigen Zeitraum Dinge zu sammeln und diese in eine Arbeit zu übersetzen und diese Arbeit dann eben auch online vermittelt ihren Mitstudierenden zu präsentieren. Lassen Sie diese Arbeit jetzt auf sich wirken.
Ich versuche viel Zeit draußen zu verbringen. Und es ist interessant, was einem für Dinge über den Weg laufen. Ich habe mir vorgenommen, jedes Mal, als ich draußen war, etwas mitzunehmen. Irgendwas, was mich irgendwie ansprach. 10 Dinge sind dabei zusammengekommen und sie liegen jetzt seit einer Weile auf meinem Schreibtisch. Im Vorbeigehen kamen mir oft Gedanken und Fragen zu den Objekten. Sie wirkten spannend und vielseitig. Nur an ihnen vorbeizugehen, regte in mir Gedanken und Fragen an. Heute sitze ich vor ihnen, da ich sie in ein künstlerisches Projekt umwandeln muss. Und jetzt sehe ich meine Sammlung erneut an und denke an nichts. Ich sehe die Kastanien und Eicheln und denke an nichts. Ich sehe die Pflanzen, die ich gesammelt habe, und denke wieder an nichts. Nur, dass es langsam an der Zeit ist, sie wegzuwerfen. Ob Vogelbeeren giftig sind, habe ich gegoogelt. Sind sie nicht, zumindest nicht in kleinen Mengen. Die Steine, bei denen ich vor Wochen noch daran dachte, dass sie wie Dinosaurier-Eier aussahen, begeistern mich heute nicht mehr besonders. Ich sehe die Objekte an und frage mich krampfhaft, was denkst du? Was fühlst du? Ich werde frustriert und blättere in dem Buch, das ich in einem Bücherschrank fand. Zuerst dachte ich mir, so ein Scheiß, das hat ja gar keine Bilder. Aber es hatte doch welche. Ich kannte keinen der Autoren, aber es hat mich irgendwie angesprochen. Ich blätterte durch das Buch, sah ein paar schöne Bilder darin, als plötzlich ein Blatt Papier herausfällt. Es war eine uralte Briefmarke für nur 40 Cent darauf. Es ist eine Zimmerreservierung aus dem Jahre 1977. Jemand muss es als Lesezeichen benutzt haben. 9 D-Mark hatten sie damals bezahlt für 2 Doppelzimmer. Im Internet ließ sich nichts mehr dazu finden, so sehr hat es mich aber auch nicht interessiert. Vielleicht sollte ich ein bisschen mit dem Hacky-Sack spielen, den ich auf dem Dach gefunden habe. Dabei fällt mir bestimmt was ein. Aber selbst das hat mich frustriert, irgendwie ist das mega schwer. Ich gehe zurück zu meiner Sammlung und sehe mir die Objekte nach und nach an. Dieses Terraband habe ich mir bei einem Freund ausgeliehen, das letzte Mal, dass ich jemanden in seiner Wohnung besucht habe. Ich sammelte einige interessante Dinge in diesen 10 Tagen. Einige Dinge sind offensichtlich, warum ich sie mitnahm. Ich meine, wer würde nicht 1 Euro von der Straße aufheben? Aber bei einigen Dingen fragte ich mich, warum ich mich gerade für sie entschieden habe. Bei einer intensiven Shopping-Session bei Rewe nahm ich diese Packung Nudeln mit. Ich weiß nicht genau, warum ich diese Packung schön finde. Ich glaube, keiner kann so genau sagen, warum er überhaupt irgendetwas schön findet. Fakt ist, dass wir nicht darüber nachdenken müssen, was uns gefällt und was nicht. Schöne Dinge scheinen irgendwie das Belohnungszentrum unseres Gehirns anzusprechen. Genau wie Drogen oder gutes Essen. Ein biologisches Programm, an dem wir nicht viel ändern können. Trotzdem ließ mich diese Frage nicht los. Die nächsten Male im Supermarkt dauerten deutlich länger als sonst. Die Materialien zu sammeln war neu und aufregend. Sie im Laufe des Tages anzusehen war interessant und bereichernd. Sich mit ihnen beschäftigen zu müssen jedoch, um daraus Kunst zu erschaffen? Das ist anstrengend und frustrierend. Ein Künstler von Beruf zu sein muss hart sein. Selbst wenn man unendlich Kreativität besitzen würde, gibt es immer noch Deadlines und Aufträge und diese machen den künstlerischen Prozess so viel schwerer. Ich habe diese ganzen Dinge angeschafft und wahrscheinlich werde ich nicht alle aufbewahren. Die Nudeln werden gekocht, der Euro benutzt, die Pflanzen weggeworfen und dennoch sind sie ein Teil von mir geworden. Ich sammelte sie einst, weil ich sie für schön oder nützlich hielt. Ich betrachte den Umgang mit meiner Sammlung erneut. Ich schaffte Dinge an, die ich schön oder nützlich fand. Ich will Dinge aussortieren, wenn sie mich nicht mehr bereichern. Ich werde sauer auf mich, weil ich bei diesem Kunstprojekt an die Funktionalität denke. Kunst muss doch nicht nützlich sein, du Idiot. Sie ist doch nicht Mittel zum Zweck. Oder etwa doch? Viele glauben, dass Kunst von Funktionalität getrennt sei. Aber ich glaube das nicht. Kunst wirkt anziehend auf den Empfänger. Sie kann begeistern, ermuntern, aber auch verstören oder deprimieren. Und ob Kunst schön ist, hat dabei nur eine nebensächliche Bedeutung. Kunst hat eine Funktion. Und zwar den Empfänger zu bereichern. Und manche Menschen finden bestimmte Kunstwerke mehr bereichernd als andere. In dem Sinne gibt es kein richtig oder falsch. Kunst ist individuell und persönlich. Und ich will das in mein Leben integrieren, was mir nützlich erscheint. Auf dieser Reise habe ich vor allem eines gelernt. Dass Kunst vielseitig ist. Und so wie ich Kunst für mich definiere, muss nicht für jeden ersichtlich sein. Aber sie mit anderen zu teilen, sorgt dafür, dass man sich noch so viel mehr damit auseinandersetzt. Man will sie verfeinern und erweitern. Und wenn mir nie jemand diese Aufgabe gegeben hätte, dann hätte ich wohl kaum die Schlüsse daraus gezogen, die ich heute habe. Im echten Leben muss man sich diese Aufgabe manchmal selbst stellen. Deadlines können helfen, um tätig zu werden. Vor allem für Menschen, die so viel prokrastinieren wie ich. Manchmal muss man einfach zu seinem Glück gezwungen werden.
Nach diesem Eindruck eines sehr konkreten Perspektivwechsels möchte ich mit Ihnen nun weiter zum Common Ground gehen. Was bedeutet das, vom Common Ground im Online-Unterricht zu sprechen? Wie können wir Common Ground im Online-Unterricht erschaffen? Wieso ist der Common Ground so etwas wie eine Grundbedingung für erfolgreichen, erfüllten Online- und Distanzunterricht? Common Ground meint die Eröffnung von Räumen für gemeinsame Erfahrung. Common Ground meint aber auch, Nähe, Zugänglichkeit und Zugehörigkeit spürbar zu machen in Settings, die wie zum Beispiel unseres jetzt nicht in einer Kopräsenz stattfinden können. Common Ground bedeutet, künstlerisch kreative Verfahren als Vermittler anzusehen. Vermittler insofern, dass künstlerisch kreative Verfahren etwas, so etwas wie die Grundlage für einen Common Ground bilden können. Warum? Weil künstlerisch kreative Verfahren immer darauf abzielen, dass unsere sinnlich-ästhetischen Erfahrungen, unsere Empfindungen, das, was wir spürbar erleben und wahrnehmen angesprochen wird. Und das sind Dinge, die können wir als gemeinsame Erfahrungen in einen Raum einbringen, auch wenn wir nicht in körperlicher Kopräsenz miteinander unterwegs sind. Und nicht zuletzt bedeutet Common Ground, einmal auf das Verhältnis von Rolle und Person zu schauen. Und künstlerisch-kreative Verfahren bzw. Prinzipien der kulturellen Bildung können mit Sicherheit auch an, ich sag mal so, dieser Kippbewegung zwischen Rolle und Person. Bin ich jetzt Vermittlerin und ich bin gleichzeitig Anna-Caroline Weber. Ich gehe gerade in die Rolle der Vortragenden, aber gleichzeitig versuche ich natürlich auch etwas über mich als Person einzubringen. Wie ist dieses Verhältnis, wenn wir uns eben mit künstlerisch-kreativen Methoden im Unterricht befassen? Common Ground ist die Grundlage für geteilte Räume im digitalen Lernsetting. Geteilte Räume, das bedeutet Räume eröffnen. Es bedeutet in Lernszenarien aber auch Kontrolle und Verantwortung abzugeben beziehungsweise unter allen Teilnehmenden zu teilen. Es bedeutet Nähe und Ansprechbarkeit zu erzeugen und das muss einem auch bewusst sein, digitale Lernsettings beeinflussen eingeübte Raum- und Zeitstrukturen. Geteilte Räume im digitalen Lernsetting sagen auch immer etwas aus über soziale Komponenten, über die gesellschaftliche Situation. Wenn wir jetzt noch einmal mit Blick auch auf die Auswirkungen von Kontaktbeschränkungen, von geschlossenen Kultureinrichtungen, von geschlossenen Schulen nachdenken. Und wir überlegen nochmal, welche immense Bedeutung der kulturellen Bildung von Seiten der Politik zugesprochen wird. Dann ist doch jetzt sicherlich ein Moment gekommen, um zu sagen, dass die Prinzipien, die Verfahren kultureller Bildung eben ganz immens etwas dazu beitragen können, in geteilten Räumen, in digitalen Lernsettings etwas für eine soziale Komponente zu ermöglichen. Common Ground, das ist die Grundvoraussetzung für erfolgreichen digitalen Unterricht. Let's go! 2021. Wie sieht es aus in diesem Jahr mit den Möglichkeiten der kulturellen Bildung? Wo ist sie ganz besonders notwendig, gar unverzichtbar? An welcher Stelle müssen wir uns besonders dafür einsetzen, dass kulturelle Bildung als etwas gesellschaftlich Notwendiges akzeptiert, gefördert und nach vorne gebracht wird? Wenn Sie das auch so sehen, dann möchte ich an dieser Stelle sagen, jetzt erst recht. Wer ist gesucht? Das sind wir, Bildungsaktivistinnen, die sich dafür einsetzen, dass mehr kulturelle Bildung in der Zukunft der Schule und in der Schule der Zukunft stattfinden wird. Ich möchte Sie jetzt zum Ende dieses Vortrags hin einmal dazu auffordern, wenn Sie Lust haben, sich diesen 4 Fragen zu stellen. Warum ist künstlerisch-kulturelles Lernen für mich persönlich notwendig? Welches Potenzial eröffnen künstlerisch-kulturelle Impulse für meinen Fachunterricht? Mein Unterricht eröffnet Räume, in denen für mehr kulturelle Bildung an meiner Schule trage ich bei, indem ich und noch ergänzend zu diesen hier notierten Fragen ein erfüllter Online-Unterricht findet für mich wie folgt statt. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wenn Sie in den Austausch gehen möchten, kommen Sie gerne auf mich zu. Und im Nachgang finden Sie noch die zu diesem Vortrag zugehörigen Quellen und einen Verweis auf die künstlerisch-kreativen Arbeiten und Methoden.